Wir wollen heute etwas über die Ankunft des Herrn Jesus auf diese Erde lesen und schlagen dazu Lukas auf. Lukas Kapitel 2. Den Vers 13 und Vers 14. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Soweit. Über dieses Ankommen des Gottessohnes im Fleische auf dieser Erde ist allenthalben schon gesprochen worden aus der Perspektive der Gabe des Vaters seines geliebten Sohnes oder auch die Herablassung des Gottessohnes selbst mit dem Ziel, am Kreuz von Golgatha zu sterben. Wir haben aber auch eine Perspektive, die wir betrachten aus der Schau der Menschen. Und heute wollen wir eine völlig andere Schau besehen, und zwar nach oder eingangs einer Einführung dann insbesondere aus der Schau der Engel. Und zwar der Lichtengel. Und das wollen wir heute ein wenig besehen. Es ist einfach wert, in die Aussagen der Heiligen Schrift in dieser Weise einzudringen und da Gottes Segen und Gnade zu empfangen durch sein Wort. Diese Geburt Jesu in Bethlehem ist in der Geschichte der verlorenen Welt ein gewinnbringendes Ereignis geworden. Deshalb lieben die Verlorenen sehr Weihnachten. Und Gott selbst war es, der seine Geburt als die Geburt des Heilandes verkündigen ließ. Als Christus und Heiland steht er, der Herr, in Beziehung zur ganzen Welt, zu der ganzen gefallenen Menschheit. Die verlorene Welt hat sich deshalb einen Tag aus den 365 Tagen des Jahres ausgesucht, um Weihnachten feiern zu können. Ebenso hat die verlorene Welt einen Feiertag ausgesucht, an dem sie ihre Hände an den Gesalbten Gottes legte und ihn ans Kreuz schlug. Das ist sein Opfertod. Diese beiden Ereignisse, Gott im Fleische auf dieser Erde sich zu offenbaren und das getötet werden am Kreuz, diese beiden Ereignisse gehören der Geschichte der Welt an. Die Geburt Jesu und sein Tod betreffen direkt die Verlorenen. Hingegen Ostern und Pfingsten, die Auferstehung und die Gabe des Heiligen Geistes, Ereignisse sind, die den Erretteten, also der Heilsgeschichte, angehören. Auch dann, wenn wir, die wir erlöst sind, nicht mit den verlorenen oder der verlorenen Welt in dieser Weise Weihnachten feiern, so werden dennoch unsere Gedanken zu dieser Zeit weit, weit mehr als sonst auf sein geburtliches Kommen in diese Welt hingewandt. Und unsere Herzen versenken sich dabei anbetend in die unaussprechliche Gabe der Liebe Gottes. Da Gott der verlorenen Welt seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So sagt die Schrift. Nach den prophetischen, alttestamentlichen Aussprüchen, unter anderem Micha 5, Vers 1, sollte der Christus, der Herr, in Bethlehem geboren werden. Alles, was Gott je gesagt hat, muss also geschehen, wenngleich das gewaltige Weltreich des römischen Kaisers dafür in Bewegung gesetzt werden muss. Alles das in der Zielsetzung der Wege Gottes. Welche Ursachen dafür auch diesen Kaiser Augustus bewegen mochten, den Befehl der Volkszählung zu erlassen, feststeht, dass weit, weit mehr dahinter stand, insbesondere in den Gedanken Gottes. Alles ging letztlich um die Erfüllung seines Wortes und der Mann auf des Kaisers Thron muss zur Einlösung seines Gotteswortes dienen. Damit ist die Obrigkeit gleichsam Diener Gottes, wie auch Paulus das bestätigt. Ganz gehorsam und völlig unterwürfig, ist interessant, den Befehl des Kaisers entsprechend, welchem Gott die Regierungsgewalt in die Hand gelegt hatte, wandern demütig und ergeben Josef und Maria nach Bethlehem. In einer Herberge finden sie dann endlich Unterkunft. Und die Heilige Schrift verbirgt in keiner Weise ihre äußeren Umstände, die Umstände ihrer persönlichen großen Armut. Sie benennt es. In der Herberge dieser Welt war für Christus kein Raum. Aber in Gottes Herberge war Raum für den unter die Räuber gefallenen Menschen. Ein Engel des Herrn, wird von Gott als Evangelist beauftragt. So beginnt die Geschichte. Den Armen. Und wir sehen, dass der Christus uns gleich werden musste, um uns dienstbar zu sein. Den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen, dass ihnen heute der Retter geboren sei. Haben wir überhaupt schon darüber nachgedacht? wie noch niemals einem Engel ein herrlicherer Dienst und eine köstlichere Botschaft übertragen wurde, als die Rettung und Erlösung den Hirten hier zu übermitteln. Das war das Evangelium, welches wir heute schriftlich in unseren Händen halten dürfen. Und kaum ist die Botschaft durch diesen Engel-Evangelisten ausgerichtet, als plötzlich eine ganze Menge der himmlischen Heerscharen Gott über dieses größte Wunder aller Zeiten lobpreist. Diese Engel schauen an, was da in der Krippe liegt, und erkennen etwas. Sie erkennen, Gott ist geoffenbart im Fleische. Das war für sie ein unaussprechliches Geheimnis. Was muss das für diese Engel gewesen sein? Sie erblicken ein Bündel Mensch und erkennen gleichzeitig ihn, ihren Schöpfergott, darin, den allmächtigen Herrn. Das Geschehen dabei ist viel größer, als wir erfassen, was diese Engel damit erlebt haben, ohne die Hintergründe zu wissen. Sonst hätte auch der Heilige Geist in Hebräer 2, Vers 7 nicht gezeugt: Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Sie, diese Engel, die Gott von jeher gehorsam leisteten und in beständiger Berührung mit der Heiligkeit Gottes lebten und vor ihm standen und Rechenschaft zu legen hatten, sehen mit ihren eigenen Augen etwas Unglaubliches. Das wäre in den Herzen der Engel nie zustande gekommen, was sie jetzt schauen. Engel schauen ihn, den Lebendigen, den Allmächtigen, in der Fleischgestalt des Menschen. Sie sehen dabei etwas ganz Neues. Das hat es noch nie gegeben. Daran hat ein Engel nie zu denken vermocht. Sie sehen etwas, was es noch nie gegeben hatte. Sie wissen nicht, diese Engel erfassen aber, dass der allmächtige Gott etwas Ungeheuerliches begonnen hat. Auch ahnten sie nicht, was und welchen Weg dies alles nehmen würde. Sie erfassten nur, es ist das Gewaltigste, das ihre Augen sehen. Was sich vor ihnen und mit ihnen jemals in der Gemeinschaft mit Gott abwickelte. Ihre Lippen, als sie das sahen, formen und öffnen sich bestaunend. Wir würden heute sagen, die bekommen den Mund nicht mehr zu. Und heraus aus ihren Lippen dringt etwas. Es ist der Lobpreis Gottes. Und genau das ist der Anfang der Stelle in 1. Petrus 1, 12, wo es heißt, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Dort hat es den Anfang genommen. Dort in Bethlehem. Und wir Menschen werden bei dieser Mitteilung belehrt. Und zwar, Gott immer die Ehre zu geben. Wenngleich uns das Geschehen noch nicht erklärlich ist. Das wollen wir hier von den Engeln lernen. Gott immer die Ehre zu geben, wenn wir die Dinge auch nicht übersehen können. Wie richtig sich diese Engel in der Ehrerweisung Gottes verhielten. Ihr Jubel, von dem wir hier lesen, erinnert uns an den Anfang der Schöpfung, da Gott die Erde gründete. Auch dort jubelten diese Morgensterne miteinander, heißt es, und alle Söhne Gottes jauchzten. Das war die Schöpfung der Schöpfungstage von 1. Mose 1. Dort war schon mal ein Riesenjubel. Aber diesmal, da sehen ihre Augen weit, weit größer. Sie schauten Gott selbst in der Gestalt eines kleinen Menschen, eines hilflosen, erbärmlichen Bündels Mensch. Was musste das für die Engelwelt sein? Solch ein Bild! Was wird dabei herauskommen? Als die Herrlichkeit des Sohnes in der Form eines kleinen Kindes in diese Welt eintrat. Gott geoffenbart im Fleische. Ihr Lobpreis lässt uns praktisch etwas nachempfinden. Von der Überwältigung jener Geschehnisse, die sie ergriffen hatte, als sie dieses unendlich große und wunderbare Ereignis anschauten, dessen Inhalt und Ausgang sie gar nicht kannten. Eines aber wussten die Engel, dass das, was Gott soeben begonnen hatte und was er, der Christus, noch tun mochte, Herrlichkeit sein müsse. Darum jubelten sie über diese neue Gottesoffenbarung überschwänglich. Gott war auf diese Erde zu den gefallenen Menschen herabgekommen. Und somit wandten sich die Engelblicke der Menschenwelt praktisch zu. Der Mensch geriet in den Augen der Engelwelt ins noch nie dagewesene Blickfeld. Voller Staunen beobachten die Himmelsbewohner die weiteren Wege des Herrn an dem fleischgewordenen Wort. Sie beobachten alle Bewegungen und Enthüllungen seiner Wege und seines Gotteswaltens in der Welt der Sünde und des Gerichtes. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass den gewaltigen Engeln von Gott her die Heilspläne verborgen waren und sind. Es sei denn, der Herr gab ihnen zur bestimmten Zeit Auftrag, wie hier im Textwort. Auftrag, die Botschaft vom Retter Heiland zu sagen. Und wir alle wissen, nicht nur die Engel, nein, nicht nur die Menschen, auch die Engel waren zuvor in Sünde gefallen. Und jetzt eröffnet sich ein ganz neues Blickfeld. Gott offenbart sich auf dieser Erde mit Rettungsabsichten und dann müssen diese Engel sagen, euch ist heute der Heiland geboren, nicht uns. Haben wir schon da hineingeschaut? Wir finden bei diesen Aussagen bei den Engeln keinerlei Neid, keinerlei Missgunst, wie das bei Menschen oft ist, dass der große Schöpfer Gott und Sohn der Liebe nicht der gefallenen Engelwelt sich niederneigte, sondern Mensch, nicht Engel wurde, sondern Mensch wurde. Und damit sich des Samens Abrahams annahm. Schon eine gewaltige Sache, die uns hier Gottes Wort auftut und erschließt. Uneingeschränkt jubeln sie über das, was Gott soeben in Bethlehem beginnt zu tun. Ihre abgefallenen Engelbrüder blieben bei diesem Evangelium ausgeschlossen. Ausgeschlossen jeder göttlichen Erbarmung. Sie, die Engel, haben dieses Evangelium als erstes den Menschen zu bringen. Wie egozentrisch und selbstsüchtig dagegen ist doch der Mensch. Auch der Gläubige oft in unseren Tagen, wenn die notwendige Reinigung fehlt, dann fehlt es nicht an stolzen, frechen Worten. Alles das was ihn, den Menschen, nicht vorteilshalber betrifft, sogar Hingabe und Dienst für den Herrn, kann er kaltblütig daran vorübergehen. Nicht so bei den Engeln hier. Sie kennen keinen Neid. Sie kennen keine Selbstsucht. Sie vollziehen in gehorsamer Art das Wort des Herrn. Wie tief hat darum bei all diesen Feststellungen die Sünde den Menschen erniedrigt? Und als der mit dem Evangelium beauftragte Engel die frohe Botschaft Gottes verkündigte, bekräftigen anschließend die Menge der himmlischen Heerscharen seine Botschaft durch den Lobpreis Gottes. Eine große Schar von Zeugen dieser Engel erbringen Lobpreis über diese Gedanken, die Gott aus dem tiefsten seines Herzens hervorgebracht hat. Sollten wir nicht den Dienst der Evangelisten mit dem Dienst jenes Engels vergleichen? Und wird vergleichsweise, wie durch die himmlischen Heerscharen, nicht auch die Verkündigung der frohen Botschaft durch die An- und Teilnahme der Gläubigen und ihrem Lobpreis verstärkt und unterstützt? Ich meine hier das Bild der Evangelisationen zu sehen. Dass wir bei jeder Verkündigung durch einen Evangelisten der Botschaft, dass der Retter Heiland Christus der Herr sei und im Glauben anzunehmen ist, wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, entsprechend durch den Lobpreis mannigfaltiger Herzen dahinter zu stehen haben. Bei diesen Engeln, da wagt sich keiner, infolge angeblich guter oder besserer Gedanken, den Lobpreis auf die frohe Botschaft zu versagen. Das wagt sich kein Engel. Hingegen bei Gläubigen, wegen Sündenschaden solche Verirrungen auftreten können. Ich hatte vor Jahren in zwei seelsorgerlichen Aussprachen Gläubige, die mir bekannten, wenn sie von einer Evangelisation hören, dass Menschen errettet werden, dann müssen sie stundenlang weinen und sind tief betrübt. Da muss man sich mal vorstellen. Sollte denn nicht jede einzelne Offenbarung Gottes, ob dieselbe uns oder andere betrifft, uns mit Lob und Jubel erfüllen, wie hier bei den Engeln, die uns ein wunderbares Beispiel des Verhaltens und der Treue zeigen? Die Lichtengel haben eben, wie wir feststellen müssen, nichts mit Sünde zu tun. Wir schon. Das merkt man. Aber Wir haben, die wir errettet sind, den Heiligen Geist. Und wie viel Widersetzlichkeit und Sünde wird geduldet, wo überall solches Hindernis ist, in der Freiheit zu leben, wie die Bibel es sagt. So wird es für uns sein, wenn wir den Leib der Niedrigkeit einmal abgelegt haben. Dann spüren wir schon etwas hier bei diesen Engeln. Mit dem nichts mehr zu tun zu haben, was hier auf dieser Welt menschelt, nach Menschen riecht. Aber jetzt schon sollte jede Enthüllung seiner Gedanken unser eigenes Herz mit Anbetung erfüllen. Die himmlischen Heerscharen lobten Gott, obgleich sie die Person, über die sie Lob priesen, in einem Stand treten sahen, der niedriger als ihr Stand vor Gott war. Es war ihnen noch nicht geoffenbart, dass er der Herr wegen des Leidens, des Todes ein wenig unter die Engel erniedrigt sein sollte. Aber obgleich sie ihn unter die Engel erniedrigt sahen, konnte doch seine Selbsterniedrigung die Herrlichkeit seiner Person, das ist, was er in sich selbst war, als Gottes Sohn, nicht herabsetzen. Diese seine Erniedrigung nahm keinen Schaden an der Herrlichkeit, die er als Sohn Gottes hatte. Die Bibel sagt es, er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir brauchen das eigentlich nur zu glauben, was hier die Bibel, Gottes Wort, in diesen Fragen an uns zu richten hat. Und wir können sagen, Gott gepriesen in Ewigkeit für diese Tatsache des Verhaltens Jesu zu uns. Zu uns, die wir nur mit äußerster Widersetzlichkeit uns von Götzendienst und Sünde lösen lassen. Wir wissen auch, dass der Herr Jesus als Mensch diese Stellung ein wenig unter die Engel erniedrigt einnahm, um den Willen des Vaters zu tun. Auch das wollen wir hier sehen und erkennen.